Und das ist wirklich so gelaufen, dass der Spitzenwert dieser Herbstblüte tatsächlich den Spitzenwert der normalen Sommerblüte von unserem gemeinen Beifuß, der hier heimisch ist, übertroffen hat. Und das ist wirklich etwas noch nie Dagewesenes. Das heißt, das betrifft Beifußpollenallergiker jetzt, aktuell. Und nicht in 100 Jahren, in 200 Jahren, das passiert jetzt.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittesen. Und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, die Klimakrise betrifft fast alle Lebensbereiche. Wir haben schon mit Schauspielerinnen, Köchen, Jägerinnen und Skifahrern gesprochen, die erzählt haben, wie das Klima ihren Alltag verändert. Und trotzdem erfahre ich immer wieder von Auswirkungen der Klimakrise, bei denen ich mir denke, interessant, ich hatte noch gar nicht auf dem Schirm, dass auch dieses Thema eine Klimadimension hat. So ging es mir auch, als ich das erste Mal von Katharina und Maximilian Bastel gehört habe. Das Forscher und Ehepaar klärt in den sozialen Medien unter dem Namen Pollenpaar über Pollen auf. Und liefert neben aktuellen Infos auch Hintergründe. Ein Thema, das dabei immer größer wird, ist das Klima. Denn wer hätte es gedacht, das Klima hat Auswirkungen auf den Pflanzenwuchs und damit auch auf die Pollen. Um mehr über die Forschung der beiden zu erfahren und herauszufinden, wie AllergikerInnen sich in Zukunft schützen können, habe ich mich vor einigen Monaten mit den beiden getroffen. Und zwar, passend zum Thema, in einer kleinen Parkanlage, voll mit Sträuchern und Gräsern. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen im Klimadialog. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Zum Reinstarten vielleicht mal die Frage, weil es mich persönlich auch interessiert. PollenforscherIn ist ja jetzt nicht der allergewöhnlichste Job. Wie wird man eigentlich PollenforscherIn?
Unser Start war eigentlich in der Biologie, und zwar in der Paläobiologie, das heißt mit ausgestorbenen Organismen. Wir sind erst später dann zum Lebenden gewechselt. Mein Mann hat schon davor mit Pollen sich beschäftigt, ich eigentlich mit fossilen Raubtieren. Wie kommt man in dieses Feld? Am besten über die Biologie. Zum Glück ist das ja eine sehr breite Wissenschaft. Wahrscheinlich auch durch das private Interesse. Wir sind beide betroffen von Pollenallergien und wissen, wie man damit umgehen kann, wie es einen treffen kann und wie einen das im Leben einfach begleitet.
Ja, und dadurch, dass wir auf der Med-Uni gelandet sind, das war ein bisschen Glück. Da war auch eine, aus unserem Institut war ausgeschrieben, also eigentlich wurde angefragt um jemanden, der sich mit Pollen beschäftigt, und ich habe mich dann dort gemeldet und habe dann an der Med-Uni quasi als erstes geringfügig angefangen und später dann eine befristete Stelle bekommen, und jetzt mittlerweile sind wir beide unbefristet.
Und was fasziniert euch jetzt gerade so an eurem täglichen Job am meisten?
Also mich fasziniert am meisten die Abwechslung. Ich liebe es, mit dem Jahr zu leben, mit den Jahreszeiten, die Veränderung von Frühling bis zum Winter durchzumachen und immer an den Pflanzen beobachten zu können. Und natürlich auch all die unterschiedlichen Aspekte an Pollen. Pollen ist so langlebig, weil die Zellwandstruktur, die Pollenkornwand, sehr robust ist. Und damit kann man nicht nur in der Paläobiologie arbeiten, das heißt in der Erdgeschichte und vieles nachverfolgen. Man kann klimatologisch damit arbeiten, eben Pollenvorhersagen machen. Aber das geht sogar bis zur forensischen Palynologie, das heißt Mordfälle aufgrund von Pollenfunden lösen.
Cool. aber bitte jetzt beim Pollenservice, wollt ihr kurz erklären, was genau ist der Pollenservice?
Also der Pollenservice ist eine Informationsplattform für Allergiker und Allergikerinnen, die in Wien wohnen. Wir machen Vorhersagen für den Großraum Wien und versuchen da auch ein bisschen neue Wege zu gehen. Also wir haben ein bisschen unsere Vorhersagestrategie angepasst. Wir versuchen, möglichst präzise Text, möglichst auf Wissenschaftskommunikation zu setzen und auch viel mit Bildmaterial und Videomaterial zu arbeiten, um einen besseren Einblick zu geben.
Dabei haben wir uns auch ein neues Konzept überlegt, und da ist die Kommunikation ein Eckpfeiler. Das heißt, wir versuchen, möglichst klar zu kommunizieren, seriös wissenschaftlich zu informieren, ohne Panikmache. Was meinen wir damit? Da gehört zum Beispiel eine Begriffsdefinition dazu. Oft liest man in den Medien von Belastungen. Belastung ist eigentlich gar kein klar abgegrenztes Wort. Wodurch kommt eine Belastung zustande? Natürlich durch den Pollenflug, aber auch durch persönliche Faktoren, den Hormonhaushalt, die Wetterlage, Stress in Schule oder Arbeit. Das heißt, das ist sehr multifaktorell bedingt, diese Belastung. Daher sprechen wir in unseren Pollenvorhersagen von Pollenkonzentrationen, die man auch messen kann, und vom Pollenflug. Und der andere Eckpfeiler bei uns ist die Phänologie, das heißt wirklich regelmäßig hinausgehen in die Natur und den Blühfortschritt der Pflanzen zu beobachten. Ohne Phänologie ist eine vernünftige, treffsichere Pollenvorhersage gar nicht möglich.
Und wie genau macht ihr das? Wie misst man den Pollenflug bzw. die Pollenkonzentration? Wie funktioniert das?
Also den Pollenflug misst man europaweit derzeitiger Standard mit sogenannten Pollenfallen. Das sind Geräte, die in den 1950er Jahren eigentlich schon entwickelt wurden. Die saugen einen konstanten Luftstrom von 10 Litern pro Minute an. Und im Inneren dieser Pollenfalle befindet sich eine Aluminiumtrommel, die mit einem Band beschichtet ist, worauf die Luft geblasen wird. Und dieses Band ist halt mit so einer Beschichtung, wir nehmen dafür Vaseline, man kann auch Silikonöl verwenden, beschichtet. Da bleiben dann die Partikel, die in der Luft quasi sind, drauf haften. Und das wird dann im Labor präpariert. Das wird dann unter dem Mikroskop analysiert. Das heißt, man braucht einen Analysten dafür, der wirklich die Pollen einzeln zählt. Und es errechnen sich dann Konzentrationen daraus. Und mit diesen Konzentrationen hat man quasi dann einen objektiven Wert, wie der Pollenflug an dem und dem Tag oder zu diesem Zeitpunkt war.
Also ich schaue tatsächlich selbst mit euren eigenen Augen drauf und...
Ich schaue tatsächlich, also für Wien macht die Auswertung ich. Ich schaue mit meinen eigenen Augen rein, ja. Ich zähle das aus, also teilweise Tausende bis 2000 Pollenkörner an Tagen, wo halt wirklich viel los ist. Ist eine manuelle Arbeit. Es gibt schon Möglichkeiten, das zu automatisieren. Es gibt auch schon Geräte, die das versuchen, automatisch zu machen. Bis jetzt ist da aber noch kein Standard gegeben und auch noch die Treffsicherheit dieser Geräte ist noch nicht so gut, dass man es ersetzen könnte, beziehungsweise ohne menschliche Hilfe geht es auch noch gar nicht.
Jetzt fragen sich manche vielleicht, warum wir in einem Klimapodcast über Pollen reden. Könnt ihr kurz erklären, wie hängt denn die Klimakrise jetzt mit dem Pollenflug oder mit den Pollen allgemein zusammen?
Da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge. Also der offensichtlichste ist natürlich das Wetter. Das hat einen Einfluss auf den Pollenflug und damit natürlich auch der Klimawandel. Je nachdem, wie der Klimawandel sich entwickelt und was er an Folgen verursachen wird, wird das natürlich einen massiven Einschnitt auf die Pflanzen haben und auf den Pollenflug. Und da können wir eigentlich gleich direkt ins Thema starten. Also ein Faktor, der sehr wichtig ist, ist offensichtlicherweise die Temperatur. Und je wärmer es wird, desto mehr kann die Pflanze wachsen, das begünstigt das Wachstum und desto mehr Pollen kann sie produzieren und desto allergener kann der Pollen auch werden, in Kombination mit Luftverschmutzung zum Beispiel. Das heißt, es gibt einen ziemlich deutlichen Zusammenhang zwischen Pollenflug und Temperatur, aber auch natürlich anderen Faktoren wie Niederschlagsmenge, Sonnenscheindauer, die Luftfeuchtigkeit. Da gehören verschiedene Wetterparameter dazu und der Klimawandel wird auf Pollenallergiker und ihnen einen ganz massiven Einfluss haben und er hat ihn jetzt sogar schon. Darauf kommen wir dann ja eh später zu sprechen.
Genau, das ist euch auch schon jetzt auch so aufgefallen bei euren Messungen, oder?
Genau, also man muss jetzt dazu sagen, es gibt natürlich europaweite Studien, die sich jetzt auch schon damit beschäftigen. Dieses Jahr gab es eine ganz große Studie von Kollegen aus Spanien, die europaweit Arbeiten verglichen haben, wie sich der Klimawandel in den letzten 2-3 Jahrzehnten ausgewirkt hat. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass die jährliche Pollenmenge in den meisten allergenen Pflanzen zunimmt. Wahrscheinlich bedingt durch erhöhte Temperaturen, durch auch erhöhte Niederschlagsmengen, weil, wie Katharina schon gesagt hat, Temperatur und Niederschlagsmengen sind sozusagen Faktoren für das Pflanzenwachstum. Aber natürlich auch die erhöhten Kohlenstoffdioxidwerte spielen damit rein, weil ja die Photosynthese auch von Kohlenstoffdioxid abhängig ist. Das kennt man auch aus der Schule. Pflanzen nehmen CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Deswegen haben wir unsere Atmosphäre. Das heißt, je mehr atmosphärisches Kohlenstoffdioxid vorhanden ist, desto mehr hat die Pflanze auch zum Essen, kann man sagen. Und kann sich dadurch auch natürlich besser entwickeln, besser wachsen und auch mehr Pollen produzieren. Also in den allermeisten Pflanzen ist es schon so, dass diese Zunahme gegeben ist in Europa. Aber was natürlich noch dazu kommt, ist, die Saisonen verändern sich von den Pflanzen an sich. Es gibt neue Arten, also Neubürger oder Neophyten, wie sie auch genannt werden, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Ganz prominentes Beispiel, was jetzt ja gerade auch sehr aktuell ist, ist das Ragweed, das Ambrosia-artige Traubenkraut. Oder wie heißt das schnell?
Es heißt auch Fetzenkraut, genau. Oder Ambrosie oder Traubenkraut.
Die beifußblättrige Ambrosie oder Ragweed im Volksmund genannt, ist ja ein Neophyt, der sich ganz stark auch im östlichen Europa verbreitet hat und auch in Österreich eigentlich in den letzten 40 Jahren eingewandert ist, sich stark verbreitet. Und da gibt es auch Studien, sogar aus den 2010er Jahren, auch von der Universität von Boden, von der Universität für Bodenkultur, dass mit dem Klimawandel sich da neue Lebensräume für diese Pflanzen etablieren werden. Gibt es auch aus 2022 eine Studie von der Med-Uni in Kombination mit der Universität für Bodenkultur, die beschreiben, dass eigentlich bis 2060 die Anzahl von Pollenallergikern auf Ragweed sich verdoppeln wird, weil einfach die Lebensräume geschaffen werden durch den Klimawandel, dass sich diese Pflanze auch in andere Regionen Europas verbreiten kann. Ja. Es gibt auch andere Neophyten, wie zum Beispiel Beifußarten, die auch teilweise im Osten schon etabliert sind, aber von den Temperaturen sehr begünstigen, die eine sehr späte Blühzeit haben. Beispiel ist da der einjährige Beifuß oder der Kamtschatka-Beifuß. Die gibt es in Österreich auch schon, die sind schon vorhanden, kommen aber nicht immer zur Blüte, weil es von der Temperatur noch nicht ganz passt, weil die halt im Herbst erst blühen. Und der Klimawandel in Österreich tatsächlich, im Herbst gibt es auch noch die geringsten Zunahmen von der Temperatur. Da haben wir letztes Jahr aber gesehen, dadurch, dass eben die Messungen der Temperatur letztes Jahr sowohl im September als auch im Oktober hatten wir die wärmsten September und Oktober der bisherigen Messgeschichte in Österreich. Und dort haben wir dann eine entsprechende Spitze auch beim Beifuß schon Ende September, Anfang Oktober feststellen können. Das heißt, wenn das weitergeht, wird sich das etablieren. Also das ist sogar gar nicht so lang, dass man sagen muss, man müsste 40 Jahre drauf warten.
Bei dieser Beifußblüte im Herbst letzten Jahres muss man wirklich klar sagen, wir hatten diese zweite Blühphase bis letztes Jahr noch nie. Es gab hin und wieder einen kleinen Anstieg, ein bisschen mehr Beifußpollen, ja, aber keine zweite dezidierte Blühphase. Und das ist wirklich so gelaufen, dass der Spitzenwert dieser Herbstblüte tatsächlich den Spitzenwert der normalen Sommerblüte von unserem gemeinen Beifuß, der hier heimisch ist, übertroffen hat. Und das ist wirklich etwas noch nie Dagewesenes. Das heißt, das betrifft Beifußpollenallergiker jetzt, aktuell. Und nicht in 100 Jahren, in 200 Jahren, das passiert jetzt.
Man kann davon ausgehen, dass das sich jetzt wiederholt jährlich?
Oder? Man muss davon ausgehen, dass wenn die Temperaturen im Herbst wieder passen, dass das so weitergeht. Und das Beispiel, das vorher gemeint war, das kommt aus Südtirol. Da ist das 2012 das erste Mal passiert, dass sich diese Beifußarten so etabliert haben, dass diese zweite Blühphase stattgefunden hat. Und seit 2012 gibt es diese zweite Herbstblüte von Beifußarten in Südtirol. Und damit hat sich dort schon die Beifußpollensaison markant verlängert und verändert. Und das wird uns wohl auch blühen.
Man muss auch sagen, dass diese zweite Phase in Südtirol auch jetzt mittlerweile die stärkere Phase ist. Also das heißt, diese Arten profitieren massiv, während die Sommerblüte eigentlich, und das sieht man auch im europäischen Studien, dass der Beifuß, der normale heimische Beifuß im Sommer, die Werte gehen zurück. Eines der wenigen Pflanzen, wo die Werte zurückgehen. Und andererseits diese Newcomer sozusagen, die im Herbst durchstarten, da scheint sich die Saison anders zu entwickeln. Da scheint das quasi dann günstiger zu sein.
Das heißt, durch diese Veränderung der Zusammensetzung der heimischen Arten werden es dann tatsächlich auch mehr Pflanzen, die relevant sind, oder verändert sich nur die Zusammensetzung,
es werden andere Pflanzen? Es werden mehr Pflanzen, die relevant sind, aber vor allem die Dauer verlängert sich halt auch. Wenn wir davon ausgehen, vor 40 Jahren war ja die Pollensaison theoretisch mit der Beifußblüte, die jetzt gerade ihren Höhepunkt erreicht hat, vorbei. Das heißt eigentlich Ende August war es in Österreich vorbei. Mittlerweile haben wir Ragweed, das blüht noch im August und September hinein, teilweise auch bis in den Oktober. Und jetzt haben wir, wenn wir die Beifußarten auch noch bekommen, zusätzlich noch was für September und Oktober. Das heißt, die Saison hat sich innerhalb der letzten 40 Jahre schon gerade bei den Unkräutern um 1 bis 2 Monate verlängert.
Der November ist eigentlich noch unberührt, ist noch am pollenärmsten. Und im Dezember, Mitte, Ende Dezember, muss man wieder mit Pollen durch die Blüte der Purpurerle rechnen. Das ist ein Stadtbaum, der bewusst gepflanzt worden ist, und damit geht die Saison wieder los. Das heißt, die Zeit, wo es wirklich ganz wenig Pollen gibt, ist dramatisch geschrumpft.
Das heißt, es betrifft auch wirklich so gut wie alle Pollen irgendwie auf die eine oder andere Warte.
Also man sagt oft pauschal, wenn man von Klimawandel und Pollenflug spricht, findet man auch in den wissenschaftlichen Studien, die Pollensaison wird länger und intensiver. Man kann das generell auch so stehen lassen, man muss aber auch hinzufügen, es kommt natürlich auf das Land an und auf die Region. Sprechen wir von den Tieflagen, sprechen wir von höheren Lagen, da ist die Situation anders. Von welcher Pflanze sprechen wir? Es gibt die Frühblüher, das sind Sträucher und Bäume. Dann gibt es die Gräser und dann die Unkräuter. Eine krautige Pflanze reagiert ganz anders als ein Baum oder ein Strauch. Und auch unter denen, die Hasel reagiert anders als die Erle, die Birke auch wieder anders als die Gräser natürlich und die wieder anders als Beifuß und Ragweed. Also bei den Frühblühen zum Beispiel, bei Hasel und Erle, ist es durchaus so, dass die Saison früher beginnt durch den Klimawandel, weil die Temperaturen so mild sind im Winter. Und manchmal verkürzt sich dann auch die Dauer der Saison. Das heißt, die Blüte hört auch früher auf. Bei anderen, wie zum Beispiel bei den Gräsern, wird die Saison länger, auch durch angepflanzte Ziergräser oder durch neophytische Arten, wärmeliebende Arten oder durch wirtschaftlich genutzte Gräser wie die Biomassegräser. Da kannst du dann mehr drauf eingehen. Und bei den Unkräutern sehen wir auch das Gleiche. Die Blütephase verlängert sich durch neophytische Arten zum Beispiel oder dadurch, dass überhaupt etwas Neues einwandert, wie das Ragweed.
Ja, und gleichzeitig können wir dann noch sagen, bei den verkürzten Saisonen im Frühling ist es ja so, wir haben vorher gesagt, dass die meisten Pflanzen halt eine höhere Gesamtpollenmenge haben. Das heißt, die Gesamtpollenmenge erhöht sich oder bleibt gleich im Idealfall. Die Saison wird aber kürzer. Das heißt, die Zeit, wo Pollen in der Luft sind, ist zwar kürzer, aber die Menge bleibt gleich oder wird höher. Das heißt, die Saisonen werden intensiver dadurch, zumindest bei den Frühblühern. Bei den Gräsern sehen wir das noch nicht so. Die sind eigentlich sehr stabil. Wobei da, wie gesagt, mit den wärmeliebenden Arten wird es wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass man im Sommer oder im Frühherbst auch nochmal höhere Konzentrationen messen werden können. Und die Unkräuter sind die, die eigentlich massiv momentan vom Klimawandel profitieren.
Jetzt ist ja so, dass Dürre und Hitze im Sommer auch für die Pflanzen belastend sind. Hat das irgendeinen Einfluss eigentlich auf die Pollenabgabe?
Ja, das ist ganz spannend. Die Pflanze hat ja theoretisch dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder zwischen Verdursten oder Verhungern. Weil die hat Spaltöffnungen, die heißen Stomata. Wenn sie die schließt, dann kann sie zwar nicht verdursten, dann sorgt sie dafür, dass sie besser durchfeuchtet ist, kann aber nicht die Photosynthese betreiben und läuft in Gefahr zu verhungern. Oder sie lässt sie offen, verhungert nicht, verliert aber viel Feuchtigkeit und könnte welke Blätter bekommen und quasi verdursten. Da gibt es unterschiedliche Strategien bei den Pflanzen, von Wasserspeicherzellen in zum Beispiel Kakteen bis hin zu eben, man schließt mal die Stomata oder man hat eine spezielle flexible Wand, um mit diesem Trockenstress zurande zu kommen. Die krautigen Pflanzen haben eine Chance, sich noch eher anzupassen. Bei den Bäumen ist es viel schwieriger, die können eigentlich nur ausweichen. Was bedeutet das? Also in einem Land wie Österreich mit unserer Topografie kann das sein, dass dann bestimmte Bäume, wenn sie es wirklich in den Niederungen nicht mehr aushalten, weil es zu trocken wird oder zu heiß, dass sie in höhere Lagen wandern. Das könnte mit der Birke zum Beispiel passieren. Also die Birke wird uns so schnell nicht verlassen in Österreich. Die Birkenpollenallergie wird uns wohl noch länger erhalten bleiben. Aber es kann sein, dass die Birke in die höheren Lagen abwandert.
Genau, da gibt es zum Beispiel auch eine sehr interessante Studie aus Bayern. Die haben ein Modell errechnet, dass initial die Birken höhere Pollen produzieren werden und danach aber, wenn sie es nicht mehr aushalten, quasi die Produktion runterschrauben und sich in höhere Lagen zurückziehen, weil Bäume müssen ausweichen, die sind halt mehrjährig, das heißt, die kommen nicht jedes Jahr neu, die müssen irgendwie ausweichen, die können nicht anders reagieren und dann halt in mittlere und höhere Lagen abwandern.
Jetzt ist die Hitze natürlich nicht nur für die Pflanzen belastend, sondern auch für den menschlichen Körper. Ihr habt vorher schon erwähnt, Belastung ist eigentlich das falsche Wort, weil es eben nicht nur auf die Pflanzen ankommt, sondern auch darauf, wie in welcher Situation man selbst ist. Ist ein geschwächter Körper durch die Hitze dann eben auch anfälliger für allergische Reaktionen oder was ist da das Ding?
Oh ja, also zum einen haben wir natürlich, dass durch Hitze und durch Luftverschmutzung, zum Beispiel durch Schwefeldioxid oder Stickstoffdioxid, aber auch Ozon, nimmt zum Beispiel die Prävalenz von Asthma zu. Das ist bei Allergien aber auch so. Durch die Luftverschmutzung, man sieht natürlich, die Genetik ist ein wichtiger Faktor in der Allergieentstehung, aber nicht der alleinige. Dadurch kann man das nicht allein erklären, dass das zunimmt. Deswegen geht man von Umweltfaktoren aus und da ist eben der Hitzestress eine Variante und die Luftverschmutzung vor allem. Ozon scheint sehr wichtig zu sein. Auch für die Pflanze selbst. Bei Ragweed hat man zum Beispiel herausgefunden, dass erhöhte Kohlenstoffdioxidwerte dazu führen, dass mehr Pollen produziert wird und dass der Pollen aber auch allergener wird. Das heißt, wir haben gleich ein zweifaches Problem. Mehr Pollen und mehr Allergengehalt macht einen geringen Pollenflug bei einem hochallergenen Unkraut wie Ragweed gleich nochmal wichtiger, schwieriger.
Und natürlich das Zweite ist die Wirkung auf den menschlichen Körper selbst, weil man weiß natürlich, dass beim menschlichen Körper und bei der Allergie, es geht prinzipiell immer alles um Barrieren. Ja? Unsere Schleimhäute, unsere Haut sorgt ja dafür, dass möglichst wenig in den Körper hineinkommt und wenn es hineinkommt, gleich wieder rausgeschwemmt wird. Aber da gibt es viele Studien, die belegen, dass erhöhte Kohlenstoffdioxidwerte, Ozonwerte, Stickstoffdioxid und auch Schwefeldioxidwerte die Schleimhautbarrieren schädigen. Das heißt, die Schleimhautbarrieren werden dünner, es können mehr Entzündungsreaktionen entstehen und durch diese Entzündungsreaktionen kann es eben auch mehr dazu kommen, dass körperfremde Substanzen als Eindringlinge erkannt werden, wie zum Beispiel jetzt Pollen, und da kommt es dann zu Sensibilisierungen. Bei Hitzestress ist das genau das Gleiche, oder passiert es nicht über die Schleimhäute, sondern über den Darm. Da gibt es auch Studien, die belegen, dass durch erhöhte Hitze das sogenannte Leaky Gut-Syndrom zunimmt. Das bedeutet, dass sich die Darmschleimhäute sich entzünden, dadurch, dass quasi der Darminhalt ein bisschen dorthin kommt, wo er nicht hinkommen sollte und die Barrieren halt angreift. Und auch da kann es dann wieder zu Sensibilisierungen kommen.
Was sich jetzt vielleicht der ein oder andere beim Zuhören fragt, ist, was kann ich denn jetzt als Allergiker tun, um mich besser zu schützen davor?
Ja, bei den Betroffenen ist natürlich sehr wichtig, dass man sich möglichst aus diesem Hitzestress rausnimmt, kühle Orte aufsucht, um seine Barrieren nicht noch weiter zu stressen, wie vorher schon erklärt. Und natürlich auf der anderen Seite sich zu informieren. Das heißt, wenn man eine Pollenallergie hat, dann wäre es natürlich auch sehr wichtig zu wissen, wie schaut es gerade im Pollenflug aus. Da sind wir gerade der richtige Ansprechpartner, dafür sind wir da. Die Menschen, die Pollenvorhersagen gewissenhaft machen, und da wollen wir auch unterstützen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man sich vielleicht aus Situationen rausnimmt, wo man weiß, dass die zusätzlich belasten, sei es eine Stresssituation, sei es Luftverschmutzung, wie eben erklärt, solche Sachen zu meiden.
Um die Hitze in den Städten zu reduzieren, wird ja jetzt immer mehr begrünt auch. Werden die Allergiker da meistens mitgedacht oder wird da einfach gepflanzt drauf los?
Also in den letzten Jahrzehnten sind die Allergiker leider nicht mitgedacht worden. Das muss man schon sagen. Da gibt es auch einige Fehler, von denen wir berichten können, wie man es nicht macht. Natürlich ist Pflanzen sind wichtig, gerade für die Stadt. Nämlich gerade in den Städten ist das Hitzeproblem noch ein viel größeres, weil in der Nacht die Temperatur nicht so weit absinken kann. Da hat man diesen Urban Heat Island Effekt und der sorgt dafür, dass wir auch zum Beispiel gerade in Wien sehr viele Tropennächte haben. Mehr als in ländlichen Gebieten. Und das führt wieder zu Hitzestress bei den Betroffenen, bei Menschen generell und natürlich auch bei den Pflanzen. Also wollen wir das natürlich reduzieren. Was hilft? Pflanzen. Ja, und die helfen auch durch den Schatten. Man hat auch gesehen, da gibt es Studien, dass die Temperatur viel niedriger ist unter einem grünen Dach als zwischen Asphalt, wenn die Sonne drauf scheint. Sagt einem eh auch der Hausverstand, ist klar. Aber einfach irgendetwas pflanzen geht nicht. Oftmals werden gerne gerade in so Anlagen wie hier auch Ziergräser verwendet. Ziergräser sind zwar schön anzusehen, aber sie verlängern die Gräserpollensaison und sie setzen zusätzlich Gräserpollen frei. Daher wäre sowas eigentlich zu vermeiden. Ein anderes Beispiel ist die Purpurerle. Das ist eine Erlenart, die es bei uns eigentlich nicht gab. Eine Kreuzung, also die gibt es jetzt nicht so in der Natur, die wurde von Menschen gekreuzt. Wird gern in der Stadt angepflanzt, weil sie die stressigen Bedingungen in der Stadt ganz gut aushält und auch Luftverschmutzung. Die kleine Stadt Bux in der Schweiz ist da ein Beispiel. Da hat man eine ganze Allee an Purpurerlen gepflanzt und zwar gerade entlang eines Schulweges. Das hat wirklich dazu geführt, dass die Erlenpollenallergie dort massiv zugenommen hat. Warum? Die Purpurerle blüht früher als unsere heimischen Erlenarten, nämlich schon ab Mitte, Ende Dezember bis in den Jänner und verlängert damit eben die Erlenpollensaison und setzt zusätzlich Erlenpollen frei. Das heißt, das wäre so ein Beispiel, wie man es nicht macht.
Wichtig ist gerade für Stadtbegrünung, wie Katharina vorher schon gesagt hat, Biodiversität ist wichtig. Man muss sich halt vorstellen, die meisten Pflanzen, die im Stadtbereich gepflanzt werden, sind halt Bäume und hauptsächlich sogar auch windbestäubte Bäume. Also für Allergiker nicht gut, weil windbestäubte Bäume setzen viel Pollen frei, ist für Allergiker eher schlecht. Beispiel Madrid. Da gibt es 150.000 Bäume, Stadtbäume gepflanzt und ein Drittel davon sind nur Platanen. Ja, also 50.000 Platanen, die dort Pollen freisetzen, und dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn die Platanenpollenallergie dort eine der stärksten ist. Ja. Mit mehr Biodiversität, also unterschiedlichen Arten, schafft man es, diese großen Pollenquellen eher zu vermeiden und daher die Pollenmengen auch zu senken, wenn man auch andere Bäume pflanzt als nur einen sozusagen.
Da gibt es auch die Möglichkeit, wenn eine Pflanze zweihäusig ist, das heißt, es gibt eine Pflanze mit rein männlichen Blüten und die andere Variante ist eine Pflanze mit rein weiblichen Blüten, auf die weiblichen Pflanzen umzusteigen. Oftmals wollte man die vermeiden, weil Früchte, die die Samen behalten, halt schmutzen. Die liegen dann am Boden. Das möchte niemand wegräumen. Aber wenn man die männlichen vermeidet, dann vermeidet man den Pollenflug. Und das wäre gerade zum Beispiel bei Weide oder Ahorn eine gute Ausweichstrategie.
Ja, also es gibt ein paar Pflanzen, da könnte man das durchaus machen. Es werden hauptsächlich männliche Pflanzen verwendet, weil es einfacher ist. Es ist weniger Dreck zum Wegräumen und deswegen werden hauptsächlich die genommen. Beispiel vorher noch, wie wir gesagt haben, den Götterbaum ist vielleicht ein eher negatives Beispiel. Der Götterbaum ist auch ein invasiver Neophyt. Das wusste man damals noch nicht, als man den quasi gepflanzt hat. In Wien kommt er mittlerweile in den meisten Bezirken flächendeckend auch vor. Ist sehr stark invasiv. Also wenn man da herumschaut, kann man den ein oder anderen erkennen. Eigentlich eine insektenbestäubte Art, aber sorgt doch für Pollenflug, für messbaren und ist auch ein potentes Allergen. Es wurde bereits in den 2000er Jahren darauf hingewiesen, dass diese Art allergenes Potenzial hat. Bis heute wissen es die wenigsten und ist aber mittlerweile in den letzten Jahren geht da einiges weiter, auch in Zentraleuropa. Also aus Deutschland gibt es ein paar Studien, die eben schon belegen, dass es da Sensibilisierungsraten gibt, dass das ein Problem sein kann, vor allem in großen Städten, weil dieser Götterbaum halt sehr gut mit Dürre umgehen kann, sehr gut mit Hitzestress und mit Luftverschmutzung umgehen kann und sich dort eigentlich auch sehr gut verbreitet.
Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch noch der Haselbaum, wird auch gerne gepflanzt und kommt zusätzlich zu unserer gemeinen Hasel dazu. Jetzt für die Haselpollensaison fängt auch um die gleiche Zeit an zu blühen. Wenn wir in Wien ein Jahr haben, wo beide reich mit Kätzchen besetzt sind, dann wird es zum Beispiel eine starke Haselpollensaison. Das sieht man dann immer. Oder auch die Rot- und die Weißesche. Die Rotesche scheint immun zu sein gegen den Pilz, der das Eschensterben verursacht. Das heißt, eigentlich würde man ja damit rechnen, dass die Eschenpollenkonzentration zurückgehen. Wenn diese Rotesche sich aber jetzt verwildert oder häufiger gepflanzt wird, muss man wieder davon ausgehen, dass die Pollenkonzentrationen wieder hochgehen.
Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen rauszoomen. Ihr seid Wissenschaftler, aber jetzt ja eigentlich nicht dezidiert Klimawissenschaftler. Trotzdem scheint das ein großes Anliegen zu sein, das immer mitzukommunizieren. Welche Verantwortung verspürt ihr da, dieses Thema auch immer mitzunehmen?
Wir verspüren da eine sehr große Verantwortung, weil es sehr wichtig ist, die Bevölkerung aufzuklären, über was gerade aktuell im Pollenflug passiert, das unaufgeregt zu machen, ohne Panikmache, aber durchaus in klaren Worten. Und dadurch, dass wir jetzt seit letztem Jahr sehen, dass es so starke Veränderungen schon geben kann, in so kurzer Zeit, eben in einer Lebensspanne des Menschen oder weniger, muss man das auch wirklich klar sagen. Und oft ist es ja auch so im Leben, dass man vielleicht alte Muster loslassen muss, damit eine neue, bessere Zukunft möglich wird. Wir mögen auch sehr gern diese Ansicht, die Marc Olefs von der Geosphere Austria vertritt, diese positive Herangehensweise an den Klimawandel. Oder auch Helga Kromp-Kolb von der BOKU, dass das eine Chance sein kann, die wir jetzt erleben. Man muss das nicht auch immer negativ bringen. Ja, es ist Veränderung notwendig, aber die Notwendigkeit einer Veränderung beinhaltet die Chance für Verbesserung. Und lasst uns doch gemeinsam die Welt verbessern. Für jeden. Und jeder hilft mit. Und jetzt.
Ich meine, man kann vielleicht auf die Art und Weise sogar mehr Verständnis für das Thema schaffen, indem man es eben über ein Thema spielt, wo die Leute direkt betroffen sind, ja, wie zum Beispiel die Allergie.
Genau. Und wie gesagt, Umweltverschmutzung ist ein Faktor. Das heißt, wenn wir das reduzieren, so wie es ja eigentlich gefordert ist, wird auch wahrscheinlich die Prävalenz und die Sensibilisierungsraten zurückgehen. Das heißt, on the long run bringt es uns ja nur was, ja. Auch gesundheitlich.
Ja, damit wären wir schon langsam am Ende unseres Interviews angekommen. Wie jeden unserer Gäste möchte ich auch euch nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die euch irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz bzw. dem Klimawandel weitergeholfen hat. Habt ihr euch was mitgebracht?
Also wie gesagt, Biodiversität wichtig. Auch im eigenen Garten vielleicht schauen, dass man unterschiedliche Arten pflanzt. Darauf achten, dass man keine Neophyten im Garten hat, im eigenen oder auf dem Balkon, sondern wirklich schauen, heimische Arten verwenden, gute Durchmischung und ein bisschen einfach darauf achten, wenn man eine Allergie hat, dass man vielleicht sich nichts ins Haus holt, was die noch verschlimmern kann.
Dann sage ich vielen Dank für eure Zeit und die interessanten Einblicke.
Wir danken für die Einladung. Vielen Dank.
Ja, wir danken. Vielen Dank für das Interview.
Damit wären wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. In den Shownotes findest du weitere Informationen zum Thema Gesundheit und Klima, den Link zum Pollenservice der MedUni Wien und zum Social-Media-Auftritt von Katharina und Maximilian. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich über ein Abo und eine gute Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.